Game begin.
Ich weiß ja nicht, aber letztes Mal hatte ich einen Denkfehler, weil ich ja bei Melli dabei gehabt und die hat dann gemeint, ja, wegen Modi und so weiter. Und dann habe ich mir danach das nochmal angehört und dachte ich, im Moment mal, aber gewisse Leute kennen vielleicht Modi ja gar nicht. Und ich glaube, das müssen wir jetzt einfach nachholen für alle, die Modi nicht kennen. Deswegen habe ich jetzt Modi mal eingeladen. Hallo, Modi.
Hallo, lieber Papier.
War das eine gute Idee, Modi, dich mal einzuladen?
Das kann ich dir nicht sagen. Das wird sich rausstellen, würde ich sagen, ja.
Okay, also dann machen wir doch bei dir auch den klassischen Vorsteller. Wer bist denn du, Woody?
Ja, ich bin der Woody. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, manche Leute kennen mich wahrscheinlich von deinem Stream her, weil ich da ja auch Moderator und Zuschauer bin. Spiel ja ab und zu mal Magic Commander mit dir oder hab's früher zumindest, als es noch viel gespielt wurde, mit dir zusammen immer gespielt on Stream. Ja. Was soll ich sagen zu allen anderen? Ich bin halt so ein Typ.
Du bist ein Typ und du bist die bessere Hälfte von Melli.
Genau.
Genau, dann schließt sich quasi der Kreis zum letzten Podcast.
Wobei wahrscheinlich eher die schlechtere Hälfte. Frau ist ja immer die bessere Hälfte.
Ja, das darf man nicht so sagen. Hallo, das geht ja gar nicht. Wieso?
Die
Ist
andere Hälfte.
das so ein Thema? Ist das bei euch so ein Thema? So das Mann-Frau-Thema, das quasi.
Nein,
Ja, aber wieso
überhaupt
sprichst du es
nicht.
denn an?
Ist mir nur gerade so durch den Kopf gegangen.
Ganz spontan.
Ja, keine Ahnung. War so da.
War so da. Ja, aber ist es so nicht irgendwie so klassisch in das alte Rollenschema Vergangenheit, dass das war doch immer so, dass die Frau Herd und Mann arbeitet? Also, oder wie war das?
Also jetzt bei mir und Melli ist es ja eigentlich nicht so. Also es ist schon so, dass ich die Hauptarbeit mache, aber andererseits hat sie ja auch dafür dann entsprechend die Arbeit mit den Kindern. Es hat sich halt so ergeben, also jetzt gar nicht so, weil wir in so einem Rollenthema denken oder in so einem Rollenschema denken, sondern eher einfach, weil, ja, sie ist die Frau, sie hat die Kinder gekriegt und der Anfang ist dann halt so, dass die Frau zu Hause sich halt so entwickelt, ne, also.
Ja, ihr habt ja die Kinder gekriegt. Also du ja auch
Ja,
mit.
natürlich, aber sie hat sie ja ausgetragen und entsprechend ist sie am Anfang körperlich natürlich erstmal mehr dran gebunden als ich.
Ich finde das so spannend, weil es gibt eine Studie, die hat mal recherchiert, weil es hieß ja immer so, wegen Frau Mann, ich mache mehr im Haushalt als du und bla 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 und so weiter. Und da gab es eine Umfrage und eine Studie über, ich weiß nicht, Tausende von Leuten oder sowas. Und da kam raus, dass es eigentlich so ist, dass das Ganze irgendwie 50-50 ist. Dass es quasi, dass gewisse Leute, also Frauen oder Männer, behaupten, dass sie mehr tun, als sie das gar nicht tun würden und dass es im Prinzip 50-50 Verteilung ist. Glaubst du das auch oder denkst du, dass die Umfrage oder diese Studie gefaked ist?
Das ist ein schwieriges Thema. Wie sagt man so? Glaub keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist schon so, dass man gegenüber dem anderen seine Arbeit immer als wertiger einstuft im ersten Moment, wenn man nicht näher drüber nachdenkt. Einfach weil man das halt selber live miterlebt aktiv und ja, das vom anderen halt eher weniger. Ein gutes Beispiel ist natürlich, dass auch ich mir natürlich ab und zu mal anhören musste, ich müsste mal mehr im Haushalt machen, aber wenn man es genau nimmt, habe ich ja mindestens gleichwertige Arbeit geleistet, indem ich dann das Geld eingebracht habe. Aber andersrum bewertet man, ja, aber andersrum bewertet man das ja auch anders, so nach dem Motto, hey, ich muss das ganze Geld für die ganzen Plagen und so verdienen und die Frau ist immer nur zu Hause. Aber auch das ist genauso Arbeit. Also ich denke schon, dass das so unterm Strich eigentlich eher eine gleichwertige Sache ist, wenn man es fair handhabt und ja.
Es ist für beide Seiten Stress, denke ich mal. Also ich würde niemals die Arbeit der Frau oder des Mannes über- oder unterbewerten, sondern ich sehe das. Jeder hat seine Aufgabe, egal wie man das positioniert. Also es gibt ja auch in der heutigen Zeit viele Männer, die Hausmänner sind und die Frauen arbeiten, gibt es ja auch.
Unterm Strich ist es egal. Also wie gesagt, ich denke, es ist einfach aus dem Hintergrund, weil wenn Kinder dabei sind, dass die Frau die Kinder halt körperlich austragen muss, das ist eher der Weg ist, gerade zumindest am Anfang, dass die Frau natürlich notgedrungen dann sich um die Brut kümmern muss. Aber ich denke, gerade heutzutage hat man oft auch viele, ja, auch eher karrierebewusstere Frauen, die das dann nach der Kinderauszeit dann recht schnell wieder in den Beruf zurückführt. Oder halt auch Paare, wo es dann nachher dann halt wieder so ist, dass die Frau arbeiten geht und der Mann zu Hause ist. Also ich denke, das ist da mittlerweile relativ flexibel. Wobei der typische Fall, denke ich mal, ist noch, dass die Frau eher die Kinderarbeit macht und also die Kinderarbeit, die Kinderbetreuung macht und der Mann eher arbeiten geht, einfach auch aus rein körperlichem Hintergrund.
Ja, weißt du, was du meinst? Wie siehst du das? Arbeit kann ja auch Spielen sein, oder?
Ja, natürlich kann Arbeit auch Spielen sein. Also der Idealfall ist ja, dass man eine Arbeit macht, die einem schon Spaß macht. Am besten natürlich so sehr viel Spaß, dass die Arbeit das ist, was man als liebstes Hobby macht.
Eben, genau. Kannst du dir vorstellen, wenn jemand zu dir sagen würde, also wir hätten da einen Job frei für Sie, Sie könnten jetzt Spieletester werden, würdest du da Ja sagen?
Vom ersten Gedanken her schon, ja, definitiv. Wobei ich zugeben muss, mit dem ernsthaften Gedanken Spieletester habe ich mich noch gar nicht befasst. Also natürlich hat man früher, wo man jünger war und dann so Computerzeitschriften natürlich auch entsprechend gelesen hat, Gaming-Zeitschriften, immer so diese ganzen, ja, Redakteure da oder Spieletester irgendwie beneidet. Aber unterm Strich wird wahrscheinlich auch hinter so einem Beruf mehr hängen, als man im ersten Moment so sieht, so was Arbeitstechnisches angeht. Vielleicht ist es ja gar nicht so entspannt. Man muss sich ja auch an Sachen ranwagen, die man selber gar nicht so spielen würde.
Ja gut, und du hast natürlich Redaktionsarbeit. Du musst ja dann Texte schreiben. Also es ist nicht so, du musst ja Termine einhalten und so weiter. Also wie du sagst, viele denken, das ist quasi easy going oder einfache Sache, aber da ist auch Stress dahinter.
Ja, definitiv wird da Stress dahinter sein. Da gehe ich ganz fest von aus. Wobei natürlich, klar, im ersten Gedanken wäre schon ein geiler Job.
Wenn du jetzt, gehen wir jetzt mal davon aus, du hättest jetzt so Vorstellungsgespräche, die würden jetzt quasi sagen, ja, das hört sich interessant an und so weiter. Ein paar Wochen später rufen die an und sagen, sie haben den Job. Und du bist quasi an den ersten Tag in dieser Spiele-Testfirma, nennen wir es mal so, oder Zeitschrift. Und egal, ob das jetzt eine Zeitschrift ist oder eine Website, ist jetzt mal egal. Und dann sagt der Abteilungsleiter zu dir, ja, Budi, also Sie hätten jetzt die einmalige Chance, Sie können sich quasi Ihr Genre entsprechend aussuchen. Welches Genre von den Spielen würdest du aussuchen, was du gern testen würdest? Oder wäre dir das eigentlich egal?
Ganz so egal wäre mir das nicht. Also ich persönlich spiele am liebsten Strategiespiele. Überwiegend gemütliche Strategiespiele, kurz gesagt, also rundenbasierte, also nicht so sehr gehetzte Spiele. Also früher habe ich zwar viel Sachen wie StarCraft und so auch gespielt, mittlerweile mache ich das aber dann lieber in ruhigerem Rahmen, wo man keinen Druck hat, was Zeittechnisches angeht. Wenn man das bei dem Wunsch dann so fein äußern könnte, wäre das natürlich schon ganz gut, aber jetzt auch so Sachen wie Shooter oder so. Ja, als ich jung war, viel. Ne, ersten Half-Life, Unreal Tournament und so, das war alles dabei. Damals wäre das alles passend gewesen, aber heutzutage, und wenn ich mir dann die ganzen hektischen, überladenen Spiele heutzutage angucke, es wäre mir nicht egal, welche Spiele, nein.
Unreal, das finde ich ein gutes Thema. Du bist jetzt in der Liste der Spiele, ist mir das gerade aufgefallen, ich habe das damals das erste Mal auf dem Mac gespielt.
Ja, ich auch.
Auf dem PowerPC, du auch?
Weiß ich nicht mehr. War nicht mal mein eigener, habe ich bei jemandem so gesehen. Und es war auf jeden Fall Mac, so ein alles in einem Kastenmonitor damals von Mac, diese Plastikkiste.
Ja, so ein
diese für damalige Zeit knallbunt.
Genau. Bei mir war es ein G3, quasi der PowerPC. Das war quasi noch eine Generation danach, davor. Das war, was du meinst, das war diese iMac-Generation wahrscheinlich.
Ne? iMac hießen die, glaube ich, ja, das könnte passen.
Wie war denn das Ausdrucksverhältnis deines Gesichtes beim Starten des Spiels und die erste Sequenz? Ist dir die Kinnlade runtergefallen oder wie hast du Woody damals reagiert bei Unreal?
Boah, das genaue Empfinden weiß ich nicht mehr, aber es war für damalige Verhältnisse grafisch gesehen schon eine Bombe. Also das definitiv. Und es war halt Ja, es war schon irgendwie neu. Natürlich gab es auch schon Shooter vorher. Duke Nukem und Co., aber es war schon so ein Wow-Erlebnis, ja. Also ganz genau kann ich mich da jetzt nicht mehr dran erinnern, kann ich so gar nicht sagen, aber es war gut.
Mhm. Also ich fand es, ich weiß nicht, ich vorher so ein bisschen so dieses James Bond, wie heißt Golden Eye auf dem N64 und Wolfenstein, Doom und Quake und wie sie alle heißen. Aber dieses Unreal, diese Wassereffekte in den ersten Dungeon und diese stroboskopischen Effekte mit dem Licht und so weiter, das fand ich, und auch, dass es so dunkel und so düster war gegenüber, also so, es war so super realistisch, fand ich.
Für damalige Verhältnisse, also heutzutage wird man ja drüber lächeln, aber was Realismus angeht, aber für damalige Verhältnisse war das schon ein weiter Schritt in diese Richtung.
Mm. Wenn du jetzt, du wärst jetzt ja damals in dieser Zeit und du hättest jetzt Unreal am Test beispielsweise. Wie würdest du das angehen? Würdest du das Spiel jetzt einfach, du hast ja auch nicht die Möglichkeit, gut, damals gab es ja auch schon Internet, aber würdest du es dann für dich selber durchspielen, versuchen oder nur bis zur Hälfte? Oder wie würdest du machen, um dann irgendwie so ein bisschen Review drüber zu machen?
Ich würde schon selber durchspielen. Also anders kann man ja meiner Meinung nach gar kein richtiges Review schreiben. Zumal damalige Spiele, ich sag mal, noch nicht so Zeitfresser waren wie jetzt bei Anno 1800 zum Beispiel, mal um einen aktuellen Strategietitel mal als Vergleich zu nehmen, wo man halt wirklich 100, 120, 130 Stunden reinstecken muss, um erstmal alles gesehen zu haben für das Review.
Mhm. Also du würdest dich hinsetzen, würdest das gemütlich spielen und versuchen, in deiner Zeit, die du zur Verfügung hast, so weit wie möglich zu kommen.
Ja, wahrscheinlich. Also denke ich, also ich habe, wie gesagt, noch keine genauen Gedanken drüber gemacht, aber so im ersten Moment klingt das ganz gut, ja.
Was würdest du machen, wenn es dein Chef oder ich weiß nicht, wie musst du dazu sagen soll, oder Abteilungsleiter oder Ressortleiter zu dir sagen würde, also sie haben jetzt für diesen Test, haben sie eine Woche Zeit und dann möchte ich quasi das Ergebnis haben. Was würdest du machen, wenn du jetzt nach dieser einen Woche, also sagen wir einen Tag vorher oder zwei Tage vorher, nicht zum Ende des Spiels gekommen wärst? Was würdest du tun?
Dann würde mein Review natürlich nur in diesem Rahmen ausfallen. Also ich würde das natürlich dann schon so schreiben, dass ich, also meine reellen Eindrücke davon schreiben, wie ich es empfunden hätte. Aber natürlich könnte ich da nichts Klares über das Ende sagen, zumal man sowieso, denke ich mal, ein bisschen aufpassen muss mit Inhaltsspoilerei und so.
Das
kommt. Aber ich denke, wenn man es eine Woche gespielt hat, kann man zumindest einen guten Eindruck vermitteln, wie das Spiel so rüberkommt.
Mhm. Also früher war das ja so, also ich kenne ja die gewisse Leute von den Spielezeitungen damals, die sind dann teilweise entweder gespoilert worden, also die haben dann teilweise Teillösungen gekriegt, dass sie quasi schneller durchgekommen sind, oder zwischen Safe Games, wo sie dann einfach reinschnuppern könnten. Und die mussten das teilweise zwar selber machen, aber es wurde ihnen unter die Arme gegriffen. Findest du sowas toll, dass das jemand dir hilft? Oder sagst du einfach, ja, das ist ein bisschen Augenscheinerei hier?
Ist schwierig zu sagen. Also für das persönliche Empfinden finde ich so eine Spoilerei immer schade. Es kommt natürlich, denke ich mal, ein bisschen drauf an, ob man viel storybasierte Sachen in dem Spiel hat oder ob's, ja, Mechaniken oder so gespoilert werden. Zum anderen muss man auch sehen, wenn man eine Review darüber schreibt, das ist ja was anderes, denke ich mal, als das Spiel so als Spieler zu erleben. Weil es geht ja darum, einen guten Einblick zu kriegen, und gewisse Sachen, wenn man die nicht gespoilert kriegt, kriegt man vielleicht auch gar nicht gefasst innerhalb dieser Zeit, wo man so einen Bericht verfassen muss oder so einen Überblick sich schaffen muss. Schwierig, kommt wahrscheinlich aufs Spiel an. Also bei storytechnischen Spielen würde ich gerne keine Spoiler kriegen, wahrscheinlich persönlich gesehen. Und ja, ich denke, anders als beim normalen Spieler müsste man es trotzdem bewerten.
Hm. Okay, jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt dieses Unreal, nennen wir es mal Unreal 1 oder Unreal hieß es ja damals, getestet, und ein paar Jahre später kam die Fortsetzung, nennen wir es mal Unreal 2 oder so. Ja? Dann ist doch der klassische Weg, früher war das und das besser oder schlechter, oder würdest du das so tun?
Ja, vermutlich würde man die Teile miteinander vergleichen. Ich meine, macht man ja wahrscheinlich auch immer so. Also, ich wüsste jetzt nicht, wie es anders gemacht wird.
Mhm. Okay, weil
macht ja Sinn. Das ist ja die Fortsetzung oder die Neuentwicklung von etwas.
Ich frage vielleicht so dumm, weil mir ist vor kurzem, nennen wir es mal, keine Zeitschrift oder keine Webseite genauer, da hat jemand den Umkehrschluss gemacht. Und das fand ich sehr speziell. Der hat nämlich ein altes Spiel getestet. Und hat gesagt, das hat er damals zu der Zeit nicht gespielt. Er hat aber auf einer neueren Konsole ein neueres Spiel von der gleichen Firma gespielt. Und er muss sagen, er kommt mit den alten Spielen nicht klar, weil die neuere Version der neuen Konsole von den gleichen Hersteller findet er besser. Findest du, ist das fair? Also quasi, ich sag mal, du kannst doch neue Sachen mit alten vergleichen, aber kannst du auch eine alte Sache mit der neuen vergleichen? Also quasi umgekehrt. Macht das Sinn?
Ja, natürlich. Unterm Strich ist es das gleiche in Grün, wo man es genau nimmt. Natürlich ist es der rückwärtige Weg, den man da benutzt. Und wahrscheinlich, ja, fair ist wahrscheinlich der falsche Begriff dafür, wenn man sagt, ist das fair? Das hat ja mit unfair nichts zu tun, wenn man, sag ich mal, einen Fortsetzungsteil spielt und den gewöhnt ist und sich dann, weil man damals vielleicht noch nicht in dem Alter war oder ähnliches, gerade heutige Generationen werden das wahrscheinlich viel haben, dann auch mal die alten Teile anguckt und natürlich wird man dann viele Mechaniken, die neu sind oder vielleicht auch die bessere Grafik oder sonst was vermissen und das kann man natürlich dann auch so rezensieren, ist doch okay.
Also das findest du passend. Okay, das hat mich total verwirrt.
Wenn man es berichttechnisch neutral sieht, denke ich, sollte das kein Problem sein.
Okay, hat die Person aber nicht gemacht. Die hat quasi auch dann gesagt, ja, aber die Musik ist ja da bei der neuen Version viel besser, weil das eine neue Konsole ist gegenüber. Ich fand den Vergleich fand ich sehr komisch. Weiß nicht. Das ist irgendwie, also man kann nicht, keine Ahnung, ich will jetzt nicht dieses Spiel nennen, was es genau für ein Spiel ist. Man kann nicht dieses Spiel mit der, also ich weiß nicht, es ist schwierig.
Nein, das ist natürlich so eine Sache, das ist, glaube ich, das, was ich auch sagen wollte, mit dem man müsste es möglichst neutral bewerten. Natürlich kannst du jetzt nicht zwingend sagen wir mal, einen wirklich krassen Unterschied, wo du ein Spiel hast, was noch auf gewissen 16-Bit-Sounds und so weiter laufen musste, mit einem heutigen Soundtrack vergleichen. Das geht ja gar nicht.
Naja, eben.
Also nicht zumindest, ne? Das ist
eben.
Es ist. Und was man natürlich auch schwer nachempfinden kann, ich denke vielleicht auch, wenn man nicht aus der Generation kommt, die mit solchen Spielen normal groß geworden sind, dieses gewisse Feeling, was man damals dafür hatte, kann man natürlich auch so nicht nachempfinden, weil man selber dieses Feeling ja dann bei den aktuellen Titeln hat.
Eben. Deswegen fand ich den Vergleich grenzwertig. Nennen wir es mal so. Ist schwierig.
Das ist, als wenn du mein erstes bewusstes Spiel nimmst, Sokoban war das.
Ah, Kistchen schieben.
Ja, genau. Und das dann vergleichst mit Mensch, ärgere dich nicht, weil das die Generation davor war. Kannst du so nicht vergleichen. Kannst jetzt nicht sagen, ja, aber Mensch, ärgere dich nicht, hat einen viel schlechteren Sound. Nein, natürlich nicht. Da gab es keine Soundausgabe. Ist ein Brettspiel.
Ja, ich weiß, was sie meinst. Ja, es ist schwierig. Also, weiß nicht, also das hat mich irgendwie, ich weiß nicht, total nachdenklich gemacht, weil ich habe mir überlegt, warum macht dieser Redakteur, also diese Spieletester, diesen Vergleich, also diesen rückwärtigen Vergleich, das habe ich nicht verstanden. Also er hat ein 16-Bit-Spiel mit einem 8-Bit-Spiel verglichen. Ich denke mal, das darfst du nicht machen.
Ich denke schon, weil andersrum ist es ja dasselbe. Er darf nur nicht erwarten, wenn er den Schritt zurückgeht, modernere Technik zu
finden. Ja, eben, genau. Das ist, deswegen fand ich, also, wenn du natürlich 8-Bit vergleichst zur neuen 16-Bittigen, dann ist es klar, dass der 16-Bitter normalerweise besser sein sollte. Also allein vom Ton, von der Grafik und so weiter. Aber wenn du so rückwärts gehst, wird's eigentlich von der Qualität, von den rein faktischen Werten immer schlechter werden.
Ja, wahrscheinlich. Logisch.
Also es ist genauso, wenn du sagst, ja, aber dieses, nennen wir es jetzt mal, also dieses World of Warcraft, das ist ja gigantisch, und dieses Matt, also dieses Textmatt, das hat ja nur Text. Also das darf man nicht vergleichen, das ist ja was, also weiß nicht.
In dem Sinne darfst du das natürlich nicht vergleichen, also du musst natürlich schon gucken, dass du dass du auf der richtigen Basis das Ganze auch vom Vergleich heranziehst.
Hm.
Ich meine, du kannst, wie ich gerade meinte, ich meine, du kannst ja auch bei einem Brettspiel schlecht die Soundausgabe bewerten, die nicht vorhanden war.
Ja, ja.
Genauso kannst du natürlich nicht hergehen und wie einen Sokoban, was dann auch noch monochrom ganz am Anfang war, vergleichen mit einem Unity Engine programmierten Spiel von heute vergleichen.
Hm.
Das geht natürlich nicht.
Ja, ja.
Also natürlich kannst du die Spiele vergleichen, aber du kannst sie jetzt nicht auf eine Ebene stellen und sagen, ey, das andere ist ja technisch viel schlechter.
Hm.
Weil es war für seine Zeit natürlich technisch nicht schlecht. Für seine Zeit war das episch.
Ja, richtig. Gibt's für dich ein Spiel aus der Retro-Zeit, also von damals, also alles, was vor 2000 war oder 90er oder 80er Jahre, wo du sagst, technisch gesehen ist es so weit vorne, dass es selbst die heutigen Spiele immer noch schlägt. Also nicht von klassisch gesehen von den faktischen Werten, also dass quasi das damals, keine Ahnung, Dolby Pro, Logix, DRX, so super toll, das Sound und 16 Millionen Farben hatte, das nicht, sondern vom Spielgefühl.
Das ist ja genau das, was ich meinte. Das ist ja auch den Vergleich, den man gar nicht machen kann. Und ja, das habe ich. Also mag natürlich, logisch, sowas ist immer eine persönliche Einschätzung. Ich muss jetzt ja auch zum Glück keine neutrale Rezension verfassen oder so.
Noch nicht.
Für mich zum Beispiel, ja, noch nicht. Es ist für mich zum Beispiel Master of Orion 2.
Okay.
Das ist so mein All-Time-Klassiker, Rundenstrategiespiel und unterm Strich ja auch die Mutter aller 4X-Spiele.
Mhm.
Die spiele ich bis heute. Und bis heute gibt mir kein Spiel das, was mir dieses Spiel gibt.
Pudelskern. Also das ist ein Weltraumspiel, ne?
Genau,
Strategie.
Also 4X-Spiel, genau.
Genau. Was genau macht dieser Reiz bei diesem Spiel aus? Warum ist dieses Spiel deutlich besser als alles andere, was du danach jemals erleben durftest in diesem Genre oder diesem Bereich? Was genau ist es?
Also eine ganz klare Sache muss man dazu natürlich sagen, es ist natürlich der emotionale Bezug, den ich persönlich dazu habe. Das ist natürlich nichts, was man einem heutigen Spieler, der das Spiel das erste Mal vor die Nase kriegt, so mitgeben kann. Das ist was man selber hat. Das erinnert mich an einen gewissen Teil meiner Teenie-Zeit, wo ich das mit Freunden zusammen im Hotseat hat man da gesessen und es gespielt und da hängen halt viele, viele Emotionen dran, viele alte Erinnerungen.
Mhm.
Und das ist dann auch das, was es dann immer bei fortführenden Teilen und ich denke bei deinem rückwärtigen auch immer ein bisschen schwierig macht. Ich habe diesen Teil als meinen Teil damals mit diesen Original-Emotionen empfunden und dann gibt's eine Fortsetzung. Bei Master of Orion ist es ganz speziell, bei Master of Orion 3 absolut. Es war auch schlecht und auch absolut gefloppt ist. Und dann gab es ja quasi Master of Orion 4, heißt einfach nur Master of Orion wieder, ist das aktuelle davon. Und die haben es schon ganz gut geschafft, diesen Flair wieder einzufangen. Aber es gibt mir natürlich nicht annähernd diesen direkten Bezug und diese Emotionen wieder. Natürlich wünscht man sich, deswegen holt man sich dann auch die Fortsetzung da wieder rein, in diese Erinnerung und dieses, was man da erlebt hat. Aber das sind Sachen, die in einem drinne sind, die damit direkt verknüpft sind, mit 1:1 dem Original, was man, also dem Original, es gab ja noch eins davor, aber dem Original, was man selber als das erste hatte. Und das kannst du nicht wieder herholen mit einer Fortsetzung. Das ist nahezu unmöglich. Und ich denke, das ist auch immer der stärkste Punkt bei so einem Spiel, was so ein Spiel für einen persönlich zu dem Top-Spiel macht.
Ist es bei dir auch so, wenn du jetzt, sag mal, ich weiß nicht, ob du es physikalisch noch hast, also quasi die Box mit Diskette oder was es dementsprechend halt damals war, wenn du das quasi aus der Bücherwand oder wo es es immer halt hast aus dem Schrank rausholst, dann den Cover riechst und vielleicht noch ein bisschen haptisch, ein bisschen tät-tät mit der Anleitung und was da dabei war, quasi dann noch das Papier riechst, passiert dann so eine Art Flashback, wo du sagst, du bist wieder zu der Zeit von damals? Oder sagst du einfach, das ist bei mir nicht der Fall?
Das physische Teil davon habe ich bei Master of Orion tatsächlich nicht mehr. Also ich habe noch eine physische Master of Orion CD, also eine Original-CD, aber nicht mehr meine erste. Entsprechend habe ich die auch nur in der CD-Sammlung von mir, von alten, hauptsächlich natürlich Computer-CDs, also keine Musik-CDs natürlich, also alles hauptsächlich Spiele und Programme natürlich und ein paar Datensicherungen, aber das brauche ich persönlich gerade bei dem Spiel eigentlich nicht. Also natürlich, klar, wenn man so eine Verpackung sieht oder mal wieder eine alte von seinen alten Verpackungen in der Hand hat, man hat ein Flashback dahin, natürlich. Ja, du, auch da hast du ja den direkten Bezug zu den Emotionen von dem, was dir diese ganze Spielerfahrung damals gegeben hat, natürlich. Ich meine, ganz, ganz stark sehe ich das immer bei den Konsolen, wenn ich so einen N64-Controller in die Hand nehme. Das ist ganz, da ist es ganz stark. Also, weil das war so meine Hauptkonsole. Also die ich am intensivsten und ja, am stärksten benutzt habe, halt auch in der Zeit, wo ich die größte Wahrnehmung auch für Konsolen in dem Fall hatte. Und bei Master of Orion ist es halt das PC-Pendant dazu quasi. Also im Endeffekt ist das Spiel, was ich so eins der drei, vier Spiele, die ich so am intensivsten am PC wahrgenommen habe und auch am längsten, wie gesagt, Master of Orion bis heute.
Hast du das dann auf Röhre damals gespielt wahrscheinlich?
Ja klar, logisch, damals gab es ja keine Flatscreens.
Ah, also steht To-Do-Liste Röhre schon?
Ach, du beziehst dich jetzt auf den Podcast vom letzten
Jahr. Ja,
ja. Ja, natürlich steht der To-Do, ja klar.
Ich finde es nur faszinierend, weil ich habe ja hier für längere Zeit wieder mein altes Setup aufgebaut, also zum Beispiel mein NES und Super NES mit der Sony Trinitenröhre und so weiter, mit den entsprechenden Originalkabeln und so weiter, wie sich das gehört. Ich habe auch das gleiche Setup an einen Flachbildschirm angeschlossen und da kommt das Spielgefühl nicht rüber. Also das ist die gleiche Konsole, die gleiche Hardware, bloß halt mit einem entsprechenden Line-Doubler dazwischen. Es macht Spaß, aber auf der Röhre ist das ein ganz anderes Feeling. Warum?
Ich denke mal, weil es doch ein bisschen was anders ist und du das unterbewusst merkst, dass das quasi nur eine emulierte Röhrenoptik vor der Nase ist. Ich meine, gerade bei so Röhren passiert ja auch viel außerhalb der Geschwindigkeit des Auges, aber unterbewusst nimmt man es ja trotzdem wahr.
Ja, klar, weil das Schöne ist ja, ich habe das früher immer so, habe ich mir die gewissen anderen Leute mal geschaut, wie die das irgendwie gestreamt haben und so weiter, und die haben dann immer so gestreamlinete Retro-Versionen gehabt, also quasi pixelperfektes Bild. Und das kriegst du ja normalerweise mit den Line-Doublern. Dann schaut halt der Pixel perfekt aus, da ist nichts schwammig, keine Scanlines dazwischen, gar nichts, sondern das ist halt so quasi 1:1, wie es eigentlich darstellen sollte, wenn du quasi es auf dem Papier zeichnen würdest. Wenn du es auf der Röhre hast, hast du ja quasi eigentlich ein schlechteres Bild. Aber das schlechtere Bild wirkt besser.
Eigentlich hast du da das schlechtere Bild, weil du halt keine klare abgrenzende ebene Fläche hast. Ist ja auch quasi pixelig, bockig. Mit Zwischenräumen vor allem. Also nicht Pixel an Pixel, sondern optisch ja mit Zwischenräumen. Ja, das heißt, das bessere Bild. Technisch gesehen hast du wahrscheinlich gar nicht das bessere Bild, weil technisch gesehen ist natürlich ein 4K-Monitor beziehungsweise ein 4K-Screen heutzutage natürlich um Längen besser als eine Röhre von damals.
Ja. Ja,
bessere Farbwiedergabe, gestochenes, scharfes Bild. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass gerade auch diese Teile von damals, die waren ja auch dafür gar nicht gebaut. Die waren ja darauf ausgelegt, auf den anderen, also auf den Röhren zu laufen. Entsprechend sind die ja natürlich unterm Strich in gewisser Form optimiert auf eine Röhre. Und natürlich schaut das dann anders aus, als man es von früher kennt.
Ich finde es faszinierend, weil das ist mir auch aufgefallen, zum Beispiel, also ich so habe es in Erinnerung, so habe ich es ab und zu mal wieder angeschaut und genau das Gleiche wieder erlebt. Also wenn ich heutzutage Filme anschaue und die vergleiche mit alten Filmen, ist es so, dass alte Filme einfach nicht perfekt sind. Die Kamera ruckelt, du hast Bildfehler, vielleicht auch Rauschen und irgendwas, keine Ahnung, je nachdem, vielleicht sogar noch schwarz-weiß und so weiter. Und die heutigen Filme, da ist die Kameraführung absolut perfekt, da gibt's keine Dolly-Shots, die verwackelt sind, alles ist scharf, die Schauspieler sind perfekt geschminkt und so weiter, aber irgendwie, also vielleicht kommt mir das so vor, kommt teilweise der Film so perfekt drüber, dass du sagst, ja, nette Story, aber das war's dann auch.
Also es kommt immer ganz drauf an. Zum einen, ja, natürlich, und da kann man auch wieder die Parallele zu im Endeffekt Gaming-Musik zu allem eigentlich, denke ich mal, ziehen. Gerade was auch mit technischem Zusammenhang da ist. Ist es natürlich so, dass zum einen die technische Sache damals eine ganz andere war, also auch eine noch nicht so weit entwickelte, logisch. Es macht ja immer eine Entwicklung nach vorne in der Regel. und zum anderen natürlich auch viele Erfahrungen noch nicht gemacht waren. Gerade in Bezug auf Film ist das natürlich sehr stark. Du hast gewisse Kamerafehler, kanntest du noch nicht, die Technik war noch nicht so weit, die Maskenbildnerei musste sich entwickeln und damals musstest du noch kein perfektes Bild abgeben. Die Leute waren nur Bücher gewöhnt und dann kamen die ersten Filme, dann war das schon mal ein Highlight. Da ist es dann unterm Strich fast schon egal, wenn man eine Uhr beim Römer sieht. Was ich meine. Und natürlich fällt das dann auf und irgendwann analysiert das irgendein Cineast oder ähnliches. Aber du hattest ja auch gar nicht so den Anspruch, in so eine vollkommen realistische, wirkende Welt zu kommen. Wenn du dann aber heute guckst, könntest du nehmen wir mal Herr der Ringe, die Verfilmung, die könntest du so heutzutage gar nicht mehr abliefern. Die hätte man zerrissen.
Meinst du? Meinst du?
Denke ich schon. Wenn du mit heutigem technischen Standard da dran gehst, kannst du im Endeffekt keinen Film wie vor 30 Jahren abliefern. Bin ich mir relativ sicher. Das würde nicht funktionieren. Zumindest nicht als ernsthaft normalen, modernen Kinoknaller. Zum anderen finde ich aber heutzutage auch, dass sich viele Filme auch so inhaltstechnisch ein bisschen stark auf die technische Seite stützen. Finde ich auch bei Spielen hast du das oft so. Du hast einfach gar nicht mehr diese Detailverliebtheit, die man eigentlich damals hatte, weil du die Zeit hattest, beziehungsweise auch die Zeit nehmen musstest, den Inhalt des Spiels, des Films anders darzugeben, dass die Leute, das war inhaltbasierter und heutzutage ruht man sich halt viel auf der optischen Seite aus, auf der technischen Seite.
Stimmt, also was ich mich festgestellt habe, gewisse Spiele spiele ich halt einfach nicht, da schaue ich einfach gerne mal zu, wenn irgendwelche andere Leute das streamen, zum Beispiel, als Beispiel, ich will ja jetzt da keine direkten Namen nennen, aber Lara Croft oder sowas, ja, da gibt's ja diese neuere Spiele, was mir aufgefallen ist, spieltechnisch schaut bombastisch aus. Mega. Die Person, die das spielt, drückt einfach ab und zu mal ein paar Knöpfe in den richtigen Moment. Also im Prinzip sowas ähnliches wie früher die Laser-CD-Spiele, wobei das natürlich viel freier ist. Da gab es ja nur zwei, drei Möglichkeiten, was du drücken konntest. Da kannst du ja frei rumrennen. Aber mir ist es so, ich weiß nicht, so inhaltlich leer. Also wenn ich vergleiche, wie zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Ultima 4, 5 oder sowas, solche Spiele, solche Rollenspiele, die waren ja technisch gesehen sehr limitiert. Das war ja eigentlich nur, sag ich jetzt mal, ANSI/ASCII-Grafik oder sowas, top-down, keine 3D, nichts großmächtig. Aber irgendwie war das so, dass ich das Spiel damals spielen konnte und du warst in dieser Welt und den Rest hast du dir quasi in deinen Kopf irgendwie so zusammengebröselt und du warst zufrieden. Und heutzutage kriegst du quasi alles perfekt vorgekaut und irgendwie ist mein Kopf da immer sehr unzufrieden.
Das ist, glaube ich, das, was ich gerade auch versuchen wollte auszudrücken, dass sie sich auf einer optischen beziehungsweise auf einer technischen Seite ausruhen, in Anführungsstrichen ausruhen. Man darf aber, glaube ich, man muss das Ganze auf einer anderen Metabasis sehen. Also wenn du das so siehst, wahrscheinlich haben das damalige Retro-Generationen, wo unsere Retro das Moderne war, zum Beispiel vom Buch kommend, dann auch über Computerspiele gesagt.
Aha, weil das und alles so perfekt vorgegeben ist.
Ja, die Sache ist eben, dann kriegst du da so ein Bild hin und musst ja, ich kenne das noch ganz genauso, so aus der Verwandtschaft damals, wenn man das, oh, du musst den Herr der Ringe lesen und dann gab's die ersten Verfilmungen und oh, ich hoffe, du hast das Buch gelesen, weil in der eigenen Fantasie bildest du ganz andere Bilder. Natürlich, du kriegst nichts vorgelebt. Logisch. Und das hatte sie halt damals mit den heutigen Retro-Themen, die damals für uns halt neu und modern waren, ja auch genau das Gleiche. Da musste man sich halt Dinge anhören wie, da musst du ja gar nicht mehr selber wenn du im Wald unterwegs warst und deine Dämme im Böchlein gebaut hast und so Sachen. Und die Bezüge hast du natürlich dann auch da. Und wenn du jetzt mal auf Spiele gehst und dann auf das Storymäßige, dann hast du halt, zum Beispiel im Vergleich zu einem Buch oder einer gelesenen Geschichte, hast du natürlich Bilder vorgegeben. Und man wächst ja in die Generation rein, logischerweise, in der man so ist. Und wir sind halt in diese damalig moderne Retro-Zeit reingewachsen. Und im Endeffekt zu der ersten Generation mit Computer- und Konsolenbezug gehören wir ja dann. Und hatten aber auch noch einen Bezug zu mehr Text und mehr Büchern, was du heutzutage gar nicht mehr hast. Wenn die Kinder heute lesen, wenn ich mir das so angucke, klar, natürlich gibt's noch Bücher, gerade für Kinder. Aber ab einem gewissen Alter ist es dann E-Paper-Tablet oder sowas. Also gar nicht mehr so das richtige Buch. Auch das ändert sich ja. Und immer mehr hast du natürlich dann auch immer weniger jüngere Leute, die dann auch wirklich viel lesen. Natürlich hast du story-interessierte Leute und es gibt so viele, gerade ich, wo es den Bezug auch zum Rollenspiel habe, gibt so viele Rollenspieler, die auch jünger sind, die eine Bombenfantasie, was das angeht, haben und so Sachen. Aber du musst halt sehen, dass die natürlich mit der technischen Gegebenheit, die wir damals noch nicht hatten, die aber heute natürlich schon haben, natürlich auch aufwachsen. Und ich denke, für die ist die Erfahrung nicht so, dass die da was vermissen.
Ja, weil sie es nicht anders kennen, ne?
Genau. Und ich denke, für die Generation vor uns ist das ähnlich zu dem, die haben wahrscheinlich ähnlich zu dem empfunden, was wir gerade zu den nachfolgenden Generationen empfinden. Also das finde ich immer eine sehr, sehr schwierige Einordnung. Natürlich kann man aus seiner Sicht immer behaupten, das und das war schöner und Retro ist das einzig Wahre und es ist ja in gewisser Form auch. Und ich sehe das zum Beispiel auch ganz gut an Musik. Ich bin immer der Metal- und Rockmusik sehr zugetan und auch da hast du sehr viele, mittlerweile leider ernsthaft aussterbende alte Bands, die aber halt so den Grundstock gelegt haben. Wie damals die ersten Konsolen und die C64 und was man nicht alles hatte, ja auch gemacht haben. Und die sterben jetzt aus. Und ich, der auch noch mit ja, sag ich mal, heutigen Altgesteinen wie Rolling Stones, Metallica, AC/DC und so weiter aufgewachsen ist, ein Teil lang. Die Generation vor mir sogar noch ein bisschen intensiver, weil da auch bin ich auch schon etwas wieder zu jung für. Die stehen jetzt da und denken, oh, da gibt's ja gar nichts Neues. Ich stehe aber in der Generation dazwischen. Und wenn ich mir die nach mir angucke, die haben dazu gar keinen Bezug mehr und sehen trotzdem genau das in der Musik, was wir auch hatten und sehen das gar nicht als dramatisch an, dass die Älteren da wegfallen. Weil die haben ihre aktuellen, neueren Sachen, die für mich, wie gesagt, für mich ist auch eher so das Alte noch das Gute, weil ich so ein bisschen dazwischen stehe. Ich sehe aber auch schon einen guten Teil bei den ganzen neuen Bands und finde, da gibt es viele, die haben das Potenzial, genau sowas zu liefern. Natürlich, man kann das, was schon einmal erfunden wurde, nicht neu erfinden. Aber das macht es nicht zwingend schlechter für die es live erleben.
Oder man besser machen. Weil wenn du sagst Musik und Spiel und so weiter, stell dir mal Folgendes vor, du hättest die Möglichkeit, das Unglaubliche möglich zu machen. Du spielst über eine Virtual Reality Brille in einer Welt, die komplett frei wäre. Also frei von, also, oder besser gesagt, ja, die alle Möglichkeiten, die bieten wird. Also so eine Mischung aus Unreal Engine mit World of Warcraft, mit allen Möglichkeiten und sie wäre unendlich groß, so wie Minecraft. Alle Möglichkeiten, du könntest mit allen Teilen interagieren, mit jedem Menschen, das Ganze wäre online, also nennen wir es mal so wie Ready Player One, das Buch. Würdest du das toll finden oder würdest du sagen, das wären mir zu viele Möglichkeiten als Spieler?
Technisch eine sehr faszinierende Sache, aber unterm Strich, ich habe doch das echte Leben, ich kann doch mit allem interagieren.
Okay, aber warum spielen denn Leute Spiele, wenn sie das echte Leben haben? Jetzt kommen wir zum Pudelskern.
Jetzt kommen wir zum Pudelskern, wie er sagt. Ja, es ist eigentlich im Endeffekt ist alle Formen von Spielen, Kino und sonstiges ja immer eine gewisse Realitätsflucht.
Ja.
Nicht zwingend im negativen Sinne, auch einfach oft mal, um den Geist auszuklingen, nicht aus seiner Realität. Also auch Leute, die glücklich sind mit ihrem realen Leben, vertiefen sich oder verrennen sich ja auch schon mal gerne in so Sachen. Das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, ich bin im echten Leben so unzufrieden. Ich brauche das jetzt, um überhaupt was Schönes zu empfinden. Und umgekehrt gibt's ja auch genügend Leute, die mit dem realen Leben sehr zufrieden sind und trotzdem sich da reinflüchten. Ja, natürlich ist es kein reales Leben. Also mir wäre das definitiv ein bisschen viel mit dem Virtual Reality, wobei der Schritt geht ja immer mehr mit den ganzen VR-Brillen und so weiter. Das ist jetzt der Next Step, der für mich zu viel ist.
Okay.
Bin da jetzt zu alt für, glaube ich. Ja, warum verrennt man sich da drin? Weil es ja schon was anderes ist als das normale Leben. Du hast halt gerade bei so einem Spiel, ja, wenn Scheiße gelaufen ist, drückst du einen Reset-Knopf. Weißt du, was ich meine?
Ja, und da, du meinst, dieses Spiel hätte dann diese Option vielleicht nicht?
Das weiß ich nicht. Das kommt ja immer ganz drauf an. Es wird ja nicht nur ein Spiel mit Virtual Reality geben. Ich meine, die ganzen Filme gaukeln immer so ein, ne? Ready Player One oder so ein, aber so einfach wird das, glaube ich, da nicht laufen. Und ich glaube auch nicht, dass du das VR wie so ein neues Internet empfinden kannst, dass du eine virtuelle Umgebung hast, wo sich quasi jeder einloggt. Ich meine, wir haben auch ein Internet und jeder macht da was anderes.
Ja, ja, aber ich sehe das so, also ich finde dieses Buch so genial, also Ready Player One, das habe ich 2 oder 3 Mal verschlungen und da entdeckst du immer wieder neue Seitenhiebe, Informationen, Fußnoten und so weiter. Also ich sehe das so als Metaphyse, dass du quasi Art wie ein Internet V2 hast, also quasi ein noch mehr Multimedia-Internet, was du schon hast, wo du dich einfach anmeldest und dort gibt's verschiedenste, nennen wir es mal nicht Services, also wie www oder Telnet und SSH und wie sie alle heißen, sondern das ist halt einfach eine Welt, wo es verschiedene Orte gibt und jeder Ort bietet dir halt entweder ein anderes Spiel, eine Diskussionsgruppe oder keine Ahnung, irgendwas. Und das, denke ich mal, ich weiß nicht, ob das irgendwann kommen wird, aber wäre doch faszinierend, oder?
Ich muss es wahrscheinlich für mich selber gar nicht haben, nee. Das bestimmt nicht, nee. Ich selber kann gut drauf verzichten, wobei andererseits, ich kann mir das ja auch noch gar nicht so genau richtig vorstellen. Ich habe es ja nicht, weißt du, was ich meine? Es ist halt schwierig zu greifen. Man kann natürlich so ein gewisses erahnen, wie die Ausmaße da sind. Es war ja damals bei dem Internet nicht anders, wenn ich mir überlege, wie viele Leute damals Panik vor so einer globalen Vernetzung hatten und den Weltuntergang darin gesehen haben. Ich meine, siehe Terminator, allein der Film greift solche kleinen Seitenhiebe schon mal auf. Da gibt's noch zig bessere Filmbeispiele für. Aber ich denke nicht, dass sowas immer direkt der Weltuntergang ist, wie es gerade natürlich die ganzen Unterhaltungsmedien so aufgreifen. Aber müssen sie ja natürlich in gewissen Formen, weil du musst ja übertreiben in Unterhaltung, weil das normale Leben muss ja getoppt werden. Weißt du, was ich meine? Du brauchst ja was absolut übertriebenes. Und unterm Strich ist wahrscheinlich das auch wieder so ein Punkt, warum Spiele. Wenn man quasi das alles teilweise in der Realität auch machen könnte, weil du da halt einfach übertreiben kannst, ohne Konsequenz und ohne, dass es schlimm ist und halt auch mal Dinge machen, die rein physikalisch vielleicht nicht gehen, etc. pp. Gibt ja verschiedene Ansätze.
Ja, weil das war ja damals auch so, wie dann die Dampflokomotive erfunden worden ist, haben wir dann Leute davon gewarnt, weil es ist nicht möglich, dass der Mensch diese Geschwindigkeiten aushält und der würde ja dann wahnsinnig werden. Genau das gleiche dann später mit entsprechend Flugzeug.
Ja, oder Weltraum.
Ja, das ist dann noch die nächste Stufe, ja genau. Ich weiß nicht, ich finde diese Ready Player One Geschichte sehr faszinierend. Also Das Schöne ist ja, da spinne ich schon lang dran. Also nicht das jetzt zu machen oder das zu programmieren, sondern ich finde einfach, irgendwann muss das kommen, weil das ist der nächste logische Schluss oder die logische Variante, weil es gibt so viele Ansätze, die man verbinden kann. Also wie zum Beispiel eben World of Warcraft, der gute alte Chat, der Live-Twitch, Stream und so weiter. Das ist, ich denke mal, dieses Ready Player One ist, also dieses Oasis heißt das ja, ist eine Mischung aus allen und kompatibel mit allen. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ich denke schon, dass man vieles vorher schlussfolgern kann und auch das der nächste logische Schritt ist, der Next Step halt quasi. Vielleicht nicht 100% das, was man sich jetzt im ersten Moment futuristisch Sci-Fi-technisch darunter vorstellt. Natürlich, ich meine, du siehst es jetzt, die ersten VR-Spiele, das hat man sich damals auch anders vorgestellt. Und es ist ja auch noch alles in den Kinderschuhen. So wird's mit allem anderen auch sein. Ich meine, fast alles hast du vorher in irgendwelchen Überlegungen, Geschichten oder so in gewisser Form auch gehabt. Siehe, wie viele Dinge es aus dem alten Star Trek-Universum heutzutage gibt. Natürlich wird vieles wahrscheinlich erst entwickelt, weil die Anregung durch solche Geschichten und Überlegungen und ausgedachten Dinge halt schon da ist. Aber andererseits ist es ja auch eine gewisse Logik dahinter, einen Schritt weiter zu denken. Ich meine, wo ich damals überlege, erst hast du die 56K-Modems und dann dieses ganze analoge Einwählen und dann kam ISDN. Und irgendwann kam YouTube. Natürlich noch nicht auf dem High-End-Niveau, wie es heutzutage ist, allein auch von der Bildübertragung und Tonübertragung. Aber in dem Schritt, wo sowas wie YouTube, beziehungsweise allgemein Internet, YouTube ist ja gar nicht so das Erste, was Videos im Internet anguckbar gemacht hat, war nur halt die erste große Sammelplattform quasi dafür. Aber da war klar, dass mindestens das analoge Fernsehen irgendwann durch eine Art Fernsehen durchs Internet abgelöst wird. Was ja unterm Strich gerade passiert. Klar, jetzt gibt's die Streamingdienste, das hat damals noch keiner drüber nachgedacht, dass das Streamingdienste werden oder vielleicht die wenigsten. Ja, also ich habe da auch, glaube ich, nicht ernsthaft drüber nachgedacht, aber im gewissen Sinne war das für mich gerade als Mensch, der sich sehr viel am Rechner und im Internet aufgehalten hat, war es von vornherein klar, nicht zwingend so jetzt, wie es bei Twitch gekommen ist oder über Netflix mit dem Streaming, aber da war es klar für mich, wozu brauche ich den Fernseher, wenn es so halt auch viel smarter und viel schneller und viel, viel individueller funktioniert für jeden Einzelnen.
Und interaktiver.
Ja, das auch noch.
Hm. Das kommt noch dazu. Aber züglich der VR-Geschichte, ein Fakt ist ja, eigentlich ist VR retro, weil die ersten VR-Erlebnisse, die ich jemals hatte, waren in der einen Firma, wo ich gearbeitet habe. Da waren wir auf der CeBIT und haben ein VR-System vorgestellt und es war 1996.
Ja.
Also.
Ja, wie gesagt, die Grundschuhe davon sind alt.
Ja. Also das,
aber von vielen Techniken.
Ja, weil die meisten Leute, VR ist ja ein ganz neues Thema, das ist schon uralt eigentlich.
Das ist auch alles, was grafisch heutzutage geleistet wird. Von der Theorie her ist das immer schon da gewesen von Anfang an. Es war nur einfach von den technischen Möglichkeiten, die so ein PC oder sonstige Geräte leisten konnten, einfach nicht drin.
Hm. Ja, richtig. Das war ja, von der Grafik her war ungefähr C64-Qualität, 320 mal 200 Pixel oder sowas.
Peter, ja, das kommt ja noch dazu. Du darfst das ja nicht mit heutiger 4K-Technologie vergleichen.
Ja, aber das Feeling war ähnlich, muss ich sagen. Also du hattest das auch, diese Motion Sickness und so weiter, hattest du auch. Also es war halt einfach grafisch nicht so toll. Amazon, wo du gesagt hast, hat, wann war das? Vor ein paar Wochen haben die einen für Deutschland eine Sendelizenz sich besorgt. Mhm. Und die dürfen jetzt quasi sich TV-Station nennen in Deutschland. Und die senden, ich weiß nicht genau, was es war, müsste ich nochmal nachschauen, in den Shownotes reinschreiben. Ich glaube, es war Fußball, was sie entsprechend streamen wollen, live oder so.
Ist ja lokal immer der Volkssport, der, wo sie alle mitmischen wollen, die Großen logischerweise, weil das immer die Geldquelle schlechthin ist bei Übertragungen.
Also nicht, dass ich das jetzt verwechsel, aber ich müsste das nochmal recherchieren und schmeiße ich das in Shownotes ran. Also auf jeden Fall, Amazon hat eine Sendelizenz gekriegt für Deutschland, weil in Deutschland muss man ja immer solche Lizenzen haben. Das ist, glaube ich, wenn du mehr als 500 Zuschauer hast und regelmäßig nach einem Sendeplan vorgehst, bist du automatisch ein TV-Sender. Automatisch.
Ja, du brauchst so eine Rundfunklizenz, ja.
Ja, und die kostet dementsprechend nach Zuschauer.
Ja, ja.
Also.
Ist ja, soweit ich das weiß, bei Twitch nicht anders.
Ja, genau. Also, das kann bei Twitch-Streamern, die da kurz davor sind und dann bald etwas mehr haben, die müssen sich dann drum kümmern, dass sie dann eine TV-Anstalt werden.
Ich habe mich so genau damit nicht befasst, aber ich kann mir vorstellen, dass das immer eine fiese Finanzhürde ist, weil so eine Lizenz halt auch Geld kostet. Ne?
Ja, das glaube ich, das sind gewissen Leuten im Stream-Business, glaube ich, nicht so irgendwie bekannt, dass das machen musst.
Zumal du ja auch, ja, wahrscheinlich nicht bekannt oder man ignoriert es einfach halbwissenderweise, nenne ich jetzt mal so. Und zum anderen ist ja auch nie gegeben, dass jemand, der diese Schwelle erreicht, vom monetären her auch in der Lage ist, das damit zu tragen. Also man darf ja nicht vergessen, dass gerade beim Streaming viele Leute das heutzutage noch als Hobby sehen.
Ja.
Und dann vielleicht da reinrutschen in so eine Besucherzahl, eine gewisse regelmäßige Besucherzahl, die das dann erfordert, dass du da halt so eine Rundfunklizenz dir da hinlegst oder besorgst und aber gar nicht drauf ausgelegt sind, da auch quasi die daraus zu finanzieren.
Ja. Stell dir vor, früher war es ja so, also zu meiner Zeit gab's nur ARD und ZDF. Und dann gab's noch ein bisschen Bayerischer Rundfunk, also da, wo ich aufgewachsen bin. Also da gab's nicht viel. Wer hätte sich damals gedacht, dass irgendwann mal eine private Person an TV-Sender dann wäre?
Ja, der private Person, das ist so eine richtig krasse Sache, so von aus damaligen Kopf her hätte man da nicht mal Gedanken daran verschwendet.
Also quasi Konkurrenz zu ARD, ZDF und so.
Ja, also im Endeffekt ein typisches RTL in klein, ne? Beziehungsweise ein freier Sender, um jetzt keinen direkt zu nennen, gibt's ja einige von, private Sender halt, ne? Aber halt nicht als großes Unternehmen, sondern als quasi eigentlich Einzelperson.
Also damals gab es ja so gewisse, wie heißt denn das, Piratensender im Radiobereich. Da gab es einige.
Man hätte die Schlüsse schon ziehen können, wenn man darüber nachgedacht hätte, weil mit Radio war es ja wahrscheinlich nichts anderes. Wenn du überlegst, so die ersten Tonübertragungen, da gab es ja noch nicht mal richtige, regelmäßige Radioübertragungen, obwohl du Radiogeräte hattest. Das war ja hauptsächlich zur Nachrichtenverbreitung am Anfang.
Ja.
Und dann gab es irgendwann private Radiosender und da auch logischerweise ab dem Internet gab es dann auch ja, ich meine, zig Leute, die dann so ihren eigenen Radiosender quasi hatten, wo sie dann einmal die Woche 3 Stunden lang irgendwas haben laufen lassen. Bis es dann halt so weit geht, dass du dann da Lizenzen für die Musik brauchst, etc. pp. Und wenn man weiterdenkt, ist ja der logische Schritt, dass das mit dem nächsten Medium, was da dem naheliegendsten ist, also die audiovisuelle Übertragung, logisch, dass das damit dann auch irgendwann passiert, wenn die Technik so weit ist und dass es das tragen kann.
Ja, es gab damals sogar, ich weiß jetzt nicht genau, was es war, ob es das NES oder das Super NES war, gab es von Nintendo, gab es eine Erweiterungsbox, wo du anschließen konntest und dann hast du spezielle Levels, glaube ich, für Zelda war das, über Satellit gekriegt.
Krass.
Ich glaube, das war entweder das NES, das Famicom-System, das wo auf Diskette noch war, wo du unten dran schließen konntest, oder war es das NES? Ich weiß es nicht mehr genau. Und da gab es einen Adapter dafür.
Ist mir jetzt gar nicht so geläufig.
Und da gab es gewisse Zelda oder ein Zelda-Titel, was du jetzt nicht mehr in der Art eigentlich spielen kannst, weil das quasi nur damals live ausgestrahlt worden ist.
Das ist ja quasi wie, als wenn du heutzutage ja halt was du spieltechnisch über Internet nur erreichst, nicht mitgemacht hast.
Ja, oder Bayerischer Rundfunk. Bayerischer Rundfunk hat in einer Sendung, hat die unter als Teletext, glaube ich, oder Abtastsignal, hat die dann quasi ein Programm mitgeschickt, was du quasi beim C64 wieder einlesen konntest und dann hat es ein Programm gehabt.
Faszinierend.
Also wie bei den Spielezeitschriften gab es ja immer diese Sachen zum Abtippen. Dann haben sie ja teilweise so Sachen gehabt, dass es Barcodes war, wo du dann eine Bastelanleitung hattest für 1064, dass du mit deinem Drucker einen Scanner draus machen konntest. Also Druckerkopf wurde ja geändert als Scanner und dann hast du quasi diese Zeitschriftseite eingescannt und dann hast du quasi dein Programm gehabt. Also das war damals die gute alte Retro-Zeit.
Ja, unterm Strich haben sie jede technische Lücke, die sich gegeben hat, ausgetestet, irgendwie zu nutzen, ne?
Ja.
Wie es ja heutzutage unterm Strich nicht anders ist, nur dass der Umfang der Technik in dem Bereich nicht mehr so neu ist.
Eigentlich schade, oder?
Ja, schon irgendwie, natürlich, klar.
Also heißt es, früher waren wir oder war die Generation experimentierfreudiger als heute?
Ich nenne mal, es ist so vielleicht die Digitalpioniere. Ich meine, es ist wahrscheinlich wie die Besiedlung der neuen Welten früher. Das kannst du auch nicht noch mal machen. In dieser Form. Das ist halt, wenn der Schritt gegangen ist, ist der Schritt gegangen. Und da wird der nächste Schritt ja auch wieder kommen.
Wenn du sagst, der Schritt gegangen, wenn du dir jetzt für die Zukunft im Spielebereich was wünschen könntest, was wäre denn das?
Schon wieder ein bisschen Back to the Basics.
Back to the Basics.
Ich mag zwar diese ganze moderne Grafik und alles, das ist schön anzusehen, muss man sagen, was sie da realistisch hinklatschen, aber wie wir am Anfang des Podcasts hier schon hatten oder des Gesprächs hier schon hatten, ein bisschen mehr Beschränkung, mehr auf die inhaltlichen Sachen wäre mir wesentlich lieber als nur auf die pompöse Optik. Die Kombination ist natürlich episch. Klar, perfekt. Aber ich persönlich brauche diese protzige Grafik nicht immer. Natürlich gibt es Spiele und Titel, da passt das gut dazu und irgendwie wäre die ohne eine gewissen Mindestgrafik nicht gut. Was halt einfach mit dazugehört in einer gewissen Form, ne, wie ein dreidimensionales Spiel braucht auch eine dreidimensionale Oberfläche. Logisch. Aber ich brauche das nicht so. Ich meine, ich denke, ich bin da mit dem Standpunkt auch nicht alleine. Ich meine, du gerade auch als Retro-Fan wirst das ja auch so sehen. Und da gibt's ja viele, die so denken. Das sind ja nicht nur Leute, die aus unserer Generation kommen, die es noch teilweise live miterlebt haben. Was man ja auch an vielen Indie-Games im Retro-Stil heutzutage wieder sieht. Das ist gar nicht zwingend, der Charme gar nicht zwingend immer nur von der High-End-Grafik kommt, sondern von dem Gesamtergebnis.
Das Package als solches.
Ja, genau.
Back to Basic ist für dich auch mehr Storytelling?
Wenn ich Storytelling spiele, in dem Fall spiele, ja. Bei Strategiespielen, ich mag eine gewisse Komplexität und Tiefe bei Strategiespielen, sonst würde ich sowas nicht spielen wie Master of Orion 2 zum Beispiel. Das war schon relativ komplex für damalige Zeit. Oder jetzt Civilization, auch der neueste Teil 6, ich finde den gar nicht schlecht, ich finde den gut. Natürlich hat der, gibt es auch da wieder die Fans, die einen sagen, ey, der Teil ist der einzig wahre und der Teil ist der einzig wahre, ist klar. Aber wenn ich mir dann Spiele angucke wie Stellaris, spiele ich gerne, nicht falsch verstehen. Mhm. Aber irgendwo ist ein gewisser Umfang oft hinderlich für das Erlebnis als solches. Ich persönlich sehe das halt ganz stark an den, deswegen spiele ich es auch nicht so gerne, diesen für mich sehr hektischen Spieler, halt diese ganzen Live-Spiele, wenn du auf einmal, nicht wie bei zum Beispiel Command Conquer oder StarCraft, die alten Teile, zwar ein live-schnelles Spiel hattest, aber eine begrenzte Anzahl an Funktionen und Knöpfen eingebaut. Die versuchen ja dann immer mehr. Das fing bei mir bei, wenn wir mal Echtzeit-Strategiespiele wieder nehmen, bei mir mit den World of Warcraft Echtzeit-Teilen, also den Warcraft-Teilen an, wo die anfingen. Einzelne Figürchen in deinen Massen von Figuren, die du ja da immer hast, die du ja live bewegen musst, einen Skillbaum quasi einzubauen und einen rollenspielerischen Aspekt mit reinzubringen. Der Gedanke ganz nett, aber für mich einfach viel zu viel Life-Management. Bei einem Rundenstrategiespiel ist das gut zu verpacken. Hm. Bei Stellaris geht's noch, wo man Pause machen kann. Ist zwar auch ein echtzeitlaufendes Spiel, aber man kann Pause machen. Für mich ist das einfach zu hektische Komplexibilität, vielleicht kann man das so nennen. Ja, das ist für mich, das brauche ich für meinen Spaß nicht. Ich spiele bis heute zum Beispiel auch noch so Sachen wie Worms immer noch.
Einfach und gut. Keep
it simple. Ja, es keep it simple. Jedes Worms, was es anders versucht hat, Worms 3D zum Beispiel, ist gescheitert damit, weil das einfach mit dem Spaßfaktor kollidiert bei so einem Spiel. Du hast das Spiel, im Endeffekt ist ein Spiel dann gut, wenn es sich auf die Teile beschränkt, die es abdecken möchte und diese aber gut abdeckt und nicht möglichst versucht, alles zu können oder noch mehr reinzupacken oder hier oder da noch eins draufzusetzen. Das Gleiche sieht man, finde ich, in Filmen. Oft sind die ersten Teile von Filmen meist die besseren.
Mhm.
Weil irgendwie chronisch der Mensch scheinbar versucht, das Vorige zu übertrumpfen, was aber gar nicht in der Form notwendig ist, wenn du mich fragst.
Weil das Einfache schon völlig ausreicht.
Ja, natürlich. Natürlich muss man einen gewissen Mehrwert und was Neues bieten, sonst brauchst du keine Fortsetzung oder hast keine Berechtigung, einen weiteren Teil zu machen. Aber wenn das dann halt so geht, dass man zwingend einen weiteren Teil nur für die Vermarktung zu machen, dann scheitert der Grundgedanke daran, dass es ums Geld machen geht. Weil du einfach versuchst, so viel Zusatzargumente reinzubringen, was aber das Gesamterlebnis schlechter macht.
Guter Aspekt. Ich sehe das so auch wie bei Büchern beispielsweise. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also gut, der gute Mann lebt nicht mehr, schade. Michael Ende, beispielsweise die unendliche Geschichte. Da braucht's keinen Teil 2 oder keinen Teil 3. Es gab ja diese Filme, aber ich glaube, ich habe die nie gesehen, aber ich glaube, die haben nichts mehr mit dem Originalbuch als solches zu tun. Da wurde quasi noch was, ich weiß es nicht, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Aber das Buch, die unendliche Geschichte oder zum Beispiel Herr der Ringe oder wie sie alle heißen, ist doch in sich so abgeschlossen, da brauche ich nicht mehr davon.
Unterm Strich ja. Also es ist gut, wenn du das Bücher dazu bringst, ist immer ein gutes Beispiel. Ich meine, zum einen hast du immer den Teil, den Gap zwischen Buch und Verfilmung zu schließen, weil du in einem Buch physisch einfach auch von den Informationen viel mehr reinverpacken kannst, als du nachher in einem Film zeigen kannst. Na, zum einen klar, weil das eine ist immer die Prägung, wie die entsprechenden Publisher das Ganze umsetzen. Und beim Buch hast du deine Bilder selber im Kopf. Das ist eine Sache, das ist eine reine Geschmacksfrage. Zum anderen hast du aber dann auch Storytelling-Sachen, die dann, Herr der Ringe sieht man sehr gut. Ja, finde ich, für eine Buchverfilmung sind gerade die Herr-der-Ringe-Teile, Hobbit mag ich persönlich nicht so von der Verfilmung her, sind die als Buchverfilmung relativ gut geworden. Wenn man sich dann Aragorn dagegen anguckt, das war die reinste Katastrophe, was die da verfilmt haben. So gute Bücher so zu versauen, das war. Und das hast du ja immer wieder, so Sachen. Aber du musst halt immer gewisse Kompromisse von Buch zu Film eingehen. Das kann gut passieren und das kann schlecht passieren. unterm Strich unabhängig davon kann man auf alles übertragen, denke ich mal, ob es jetzt ein Buch ist, ob es jetzt ein Film ist oder eine Spielereihe. Natürlich braucht nicht alles eine zwingende Fortsetzung. Wenn man jetzt die Tolkien-Sachen nimmt, ist immer ein sehr gutes Beispiel, finde ich gerade, weil es wieder aktuell ist, dass, ich glaube, Netflix ist es, ist aber auch vollkommen irrelevant, jetzt eine Serienverfilmung aus dem Herr-der-Ringe-Universum ja machen möchte.
Ah, stimmt, stimmt.
Genau. Die Bücher an sich, die brauchen definitiv keine Fortsetzung. Und die Storys und Filme, die daraus entstanden sind, definitiv auch nicht. Da braucht man sich aus meiner Sicht nicht krampfhaft was Neues rausdenken. Das ist vielleicht ein bisschen was anderes, wenn man eine reine filmische oder Seriensache nimmt, die es so als Buch erstmal gar nicht gab, die grundsätzlich für den Fernseher gedacht ist. Jetzt gutes Beispiel sind Sitcoms. Sitcoms wirst du nicht finden als Bücher in dem Sinne. Ne? Da ist das in Ordnung, bis zu einem gewissen Teil fortzuführen, bis sich die Story ausgelutscht hat. Da hast du in dem Sinne nicht. Ne? Da kannst du nach Staffel 3 sagen, ey, das war so gut, wir können noch mal 3 machen. Da finden wir schon Stoff für, wenn du guten Stoff für findest. Das geht. Das ist aber auch eine ganz andere Erzählstil, als wenn du so eine abgeschlossene Geschichte in sich hast. Und ich denke, es kann auch ganz gut klappen, jetzt eine Verfilmung aus der Herr-der-Ringe-Welt zu nehmen zum Beispiel. Das kann garantiert gut klappen. Die Storytechnik, so buchtechnisch oder auf die Allgemeinfilme davon gesehen, die braucht das nicht. Die braucht das definitiv nicht. Aber ich persönlich finde die Verfilmung zumindest von Herr der Ringe ziemlich gut gelungen. Und es ist natürlich schön, wenn du mehr Stoff davon kriegst. Natürlich wünscht man sich mehr Stoff davon. Du möchtest nicht, dass das, was du hast, wenn du ein Buch also zu Ende gelesen hast, ist es zu Ende. Und wenn es ein gutes Buch war, würdest du dir eigentlich meistens wünschen, noch mehr davon zu kriegen. Natürlich weißt du, das hat ein Ende. Aber von daher kann ich es voll und ganz verstehen, dass man da mehr macht. Aber es ist halt immer schwierig, die ursprüngliche Story damit nicht kaputt zu machen.
Ich weiß, was du meinst.
Oder zu viel rauszuholen. Auch Star Wars finde ich das einen guten Teil. Ich bin absoluter Fan von den alten Star Wars Sachen und die neuen sind schwierig, fand ich bei Episode 1 schon ziemlich hart. Andererseits muss ich zugeben, diese Prequels, die sie gemacht haben, wie Rogue One war das, glaube ich, der eine. Also quasi, oder Mandalorian, großartige Serie, die quasi nur aus dem Universum gegriffen sind, aber mit der eigentlichen Story nichts zu tun haben. Das kann man sehr gut machen. Das finde ich ist absolut in Ordnung. Und das kann, wenn sie es gut machen, den entsprechenden Fans einen guten Mehrwert bieten. Darf man gerne machen. Aber die Story als solche sollte niemals zwanghaft irgendwie weitergeführt werden.
Herr der Ring ist es ja so, der gute Tolkien hat ja quasi Material noch in Nöcher. Also es gibt ja von Herr der Ringe gibt's ja noch entsprechendes Simmerillion, oder wie das heißt?
Simmerillion.
Genau, dann die Kinder von, wie heißt es, Hyrule?
Huin
oder sowas.
Die Söhne Huins war das.
Ja, genau, also es gibt da genügend Geschichten vor quasi Herr der Ringe. Und Hobbit ist ja auch die Vorgeschichte von Herr der Ringe als solches. Aber ich weiß natürlich nicht, wie Amazon die Lizenz da quasi genau ausschöpfen darf, ob sie auf die alten Geschichten drauf zugreifen kann oder ob sie was Neues macht, weiß ich nicht. Aber was du gesagt hast, was ich super grenzwertig damals fand, war die Ausschlachtung von Hobbit, das Buch. Weil was hat der liebe Herr Jackson draus gemacht? Also, wenn ich es jetzt vergleiche, Herr der Ringe, super Verfilmung. Ich war super gehypt und ich habe mir das im Kino damals alle Teile angeschaut und ich war super begeistert. Und der Hobbit, wie viele Teile sind es draus geworden? Aus einem Buch 3?
Auch 3. Von dem Stoff in einem Buch passt sowas. Das geht, weil man heutzutage, finde ich, neigen sie immer sehr dazu. Aber du hast ja, wie ich gerade sagte, finde ich, in einem Buch auch immer viel mehr Stoff, als du filmtechnisch nachher umsetzen kannst.
Ja,
was an sich aus dem einen Buch 3 Filme zu machen, finde ich gar nicht das Dramatische.
Nicht?
Nee, das nicht.
Ich habe zuerst gedacht, Moment, also Herr der Ringe ist ja, die ursprüngliche Variante sind ja 3 Bücher. Das
genau.
Ist für mich völlig nachvollziehbar und auch die Länge und so weiter, es fehlt natürlich einiges, aber es ist okay. Aber der Hobbit ist ein Buch, und daraus 3 Filme zu machen, fand ich weiß es nicht. Also es ist für mich so ein Kaugummi-Teil, was unendlich lang ist und eigentlich hätte man das viel kürzer machen können, fand ich.
Ja, die Sache ist die, ich finde auch, dass die aus den Herr-der-Ringe-Büchern durchaus hätten 6 Filme machen können. Das hätte wahrscheinlich vom Stoff her gut gepasst. Man darf aber auch nicht vergessen, dass ein Film natürlich was viel schnelllebigeres ist als ein Buch, was du über eine Woche liest oder länger. Je nachdem, wie schnell und wie häufig du dazu kommst. Das Kritischste, finde ich, ist immer, den kompletten Story-Umfang auch abzubilden, wenn man Teile weglassen muss und halt auch Teile ändern muss, damit das dann wieder ein logisches Bild im Film ergibt. Und das ist immer das Schwierige dabei. Und ich finde, das haben sie gerade beim Hobbit ziemlich versaut. Zum einen haben sie es, das ist wahrscheinlich in gewisser Form Absicht gewesen, jetzt gerade auch am Anfang mit den fliegenden Tellern, das passt ja auch alles so zum Buch, wobei sie die Zipfelmützen der Zwerge weggelassen haben. Es ist halt, man darf nicht vergessen, es ist ein Kinderbuch, was so ein bisschen zur Erwachsenenverfilmung dann gemacht wurde.
Mhm.
Und ein Kinderbuch hat natürlich andere Ansätze, als wenn du jetzt einen Roman für Erwachsene nimmst, wo Herr der Ringe dann schon eher, ist dann schon wieder kein Kinderbuch mehr, sondern schon für die Älteren gedacht, also für die älteren Kinder gedacht oder Erwachsene halt. Und natürlich hast du dann nicht mehr ganz so kindliche Aspekte. Fand ich aber dann ein bisschen übertrieben dargestellt im Hobbit, was dann halt dieses Tellerschmeißen anging. Das ist so ein Teil, den hätte man aus meiner Sicht ein bisschen kürzen können. Und dann hat er halt sehr, sehr schade, finde ich. Deswegen, ich muss zugeben, ich mag oft Verfilmungen, die nicht aus Hollywood sind, weil die gewissen Mustern nicht zwingend versuchen zu folgen. Und Beispiel Liebesstory Arwen in Herr der Ringe, fand ich, passte da gar nicht rein. Arwen hatte im Buch eine Nebenerwähnungsrolle.
Ja.
Und, ne, sie hat dann auch den Frodo vor den Ringgeistern geweckt. Das war eigentlich ihr Bruder, das war sie gar nicht. die Story mit Arwen wurde nur erwähnt im Buch. Ne, aber man musste ja irgendwie eine Lore-Story einbauen, weil das ist ja so, dass Klischee-Thema, was halt reingehört. So, das fand ich schon grenzwertig. Das hätte man da lassen können, bin ich ganz ehrlich. Da bin ich dann sehr emotionslos, was das angeht vielleicht. Es ist kein Liebesroman, den man da liest. Also braucht da auch nicht zwingend eine Love-Story rein, die sich durch das ganze Ding zieht. Muss nicht sein.
Hm.
So. Und beim Hobbit hat er halt andere Sachen mit dazu gepasst, die gar nicht in den Hobbit reingehören.
Hm.
Der hat Nebenstories versucht, damit einzubauen und diesen weißen Ork da so, der gehört in die Hobbit-Geschichte nicht rein.
Hm. Tja, das ist Hollywood.
Genau das ist es. Und das ist halt immer, da ist halt das, wo eine filmtechnische Umsetzung oft die Geschichte von dem Buch versauen kann. Erst recht für die Leute, die halt das Buch kennen und oder die Bücher kennen und halt natürlich eine gewisse Grunderwartung daran haben. Für Leute, die Bücher nicht kennen, mag es vielleicht egal sein oder sie merken es ja oft auch gar nicht. Aber da war halt auch, du brauchtest so einen Hauptbösewicht, der sich halt durch diesen Film zieht. Und den hat er mit diesem, finde ich persönlich, auch noch total dämlich übertrieben dargestellten weißen Ork da gemacht.
Hm. Das war ja bei Ready Player One war das ja auch so, dass die gewisse Elemente sind ja komplett rausgenommen worden. Also dieser Fight zwischen der netten Dame und ihm ist da, also an den Automaten, die existiert da gar nicht. Der Schluss ist auch völlig anders irgendwie, also als ich es im Buch Erinnerung hatte oder ich bin da irgendwie geistig übernachtet. Also irgendwie wurde es halt, sag ich mal, für die, wie heißt es so schön, für die silberne Wand, also für die Kinoleinwand entsprechend, Silverscreen heißt es ja in Hollywood, glaube ich, nennt sich das ja, adaptiert. Und gut, also man kann sagen, aber ich weiß nicht, also ich war enttäuscht eigentlich. Optisch, super, super Film, aber für alle, die das Buch nicht gelesen haben, Ready Player One, lest das Buch. Unglaublich, so viele 80er-Jahre-Sachen.
Ist halt wirklich kritisch. Ich denke mal, das ist auch oft, wie gesagt, das Kritischere für die Leute, die das Buch halt dahinter kennen. Zumal auch gerade mit dem Buch, das ist ja auch wieder, jeder andere Wertigkeit auf Inhalte der Geschichte gelegen hat. Der eine, ich nehme auch mal wieder das Beispiel Herr der Ringe, weil wir es gerade hatten, wie viele nachgeschrien haben, wo ist Tom Bombadil?
Ja.
Persönlich habe ich den sehr vermisst, aber storytechnisch war der einfach nicht wichtig.
Hm.
Das ist in Ordnung, den im Film rauszulassen, wenn du im Film die Story nachverfolgen, folgbar haben willst, dann brauchst du Tom Bombadil nicht. Ist korrekt.
Hm.
Schade. Also wie gesagt, ich hätte ihn gern gesehen. Hätte mich schon gefreut, dass irgendwie filmtechnisch, wenn sie es gut umgesetzt hätten, zu sehen. Aber so von der Storyverfolgung her war der nicht notwendig. Andererseits hast du natürlich dann auch viele, wie du jetzt gerade sagtest, dann auch vieles nach Hollywood-Klischee oder Anforderungen, ich weiß nicht, wie man das so nennen kann, folgende Sachen, die dann halt auch verschlimmbessert werden.
Hm. Schade, oder?
Oder falsch gecuttet werden. Ja, schade.
Ja.
Schade. Oder halt Teile aus dem Buch, die du persönlich gut fandest, die dir dann irgendwie fehlen in dem Film.
Ja, das ist dann schwierig. Haben
sie dann geändert, um das anders abzubilden. Den einen trifft's, den anderen ist es egal, weil er eine andere Passage aus dem Buch gut fand, die ist aber gut dargestellt im Film und dann passt das wieder. Schwierig, immer schwierig.
Ja, ja. Das ist auch wie diese eine Sequenz, wie ich hab's ja nicht mit Namen, wo der nette Elf, der High-Elf, dann sich so gemütlich im Film auf diese Kreaturen, auf diese Elefanten schwingt. Das erstmal sah das unglaublich unrealistisch aus und zweitens kam das nicht so im Buch, so viel ich weiß, drin vor.
Nee, also man hat im Buch vieles gehabt, um klarzumachen, dass die Elben halt sehr magische Wesen sind. Ne? Und das hat in manchen Teilen im Film gut gepasst, wo Legolas auf dem Schnee gelaufen ist, wo alle eingesackt sind. Hätte man vielleicht im Film noch ein bisschen besser versuchen können, in einer gewissen Form mal zu erklären, dass die Leute, die das Buch nicht kennen, denen klar ist, dass die Elben sehr viel magisch manipulieren. Zum anderen dann so eine Surf-Szene, die Treppe runter auf dem Schild von einem Ork oder wie du gerade sagst, den Schwung entweder auf den Pferderücken bei Gimli mit drauf aufsteigen oder auf die Olifanten oder so, hätte ich auch nicht gebraucht. Das macht auch so, ich finde, Filme machen aus Heldencharakteren immer noch gewisse Übercharaktere oft und das brauchst du nicht.
Naja, das stimmt.
Deswegen war, glaube ich, aus meiner Sicht auch Gimli so charmant, weil der zwar sehr viel da rumgetolpert ist, aber auch immer sein Glück dabei hatte, was ja auch zu so einer Heldenrolle in gewisser Form ist. Es muss kein überheblich alles könnender Charakter sein. Du kannst auch charmant durch alles durchkommen und als Sieger dastehen, wenn du es ein bisschen anders darstellst. Und da fand ich gerade die beiden, ich meine, klar, Elben und Zwerge sind sowieso immer ein sehr harter Kontrast, aber fand ich die beiden perfekt, weil der eine hat genau das abgespiegelt, wie ich es persönlich besser finde. Und der andere war halt genau das Gegenteil. Natürlich haben die Elben einen gewissen besseren Status, was das angeht, weil die sind tausende von Jahre alt teilweise. Ich meine, so ein Elrond, der ist 3, 4, 5.000 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie alt das ist. Und was auch im Buch nicht klar wird, dass Gandalf ein Halbgott ist und so Sachen. Das wird im Film gar nicht so im Buch bewusster als im Film. Im Film wird's gar nicht erwähnt und da ist Gandalf dann zwischendurch auch mal der im Dunkeln tappt. Dabei ist der länger auf dieser Welt als jemand anderes da. Und das sind so Sachen, die sind immer ein bisschen schade im Film.
Das ist das Typische, denke ich mal, in Hollywood-Filmen ist ja immer klischeebehaftet. Da muss dann eine farbige Person drin sein, eine Frau muss drin sein, ein Geek muss drin sein und dann einer, der nicht so ins Schema FF passt und das, denke ich mal, haben die wahrscheinlich da irgendwie abbilden müssen, in Anführungsstrichen. Ja,
unterm Strich folgst du immer so einem gewissen Must-Have-Klischeebild, was der aktuellen Situation Hollywoods entspricht.
Ja, genau. Aber wir hatten jetzt Spiele, Bücher, Musik hatten wir auch ein bisschen. Letztes Mal bei Melli war das ja auch so, die einsame Insel. Jetzt darfst du das Gleiche machen, was Melli letztes Mal auch gemacht hat. Einsame Insel, du darfst dir die drei wichtigsten Bücher, die drei wichtigsten Spiele und nennen wir es mal die drei Musiktitel auf diese Insel mitnehmen. Was würdest du denn mitnehmen, dass du quasi für die Ewigkeit versorgt wärst?
Einzelbücher oder zählt auch eine Trilogie als einzeln?
Das zählt dann als Einzelbuch, eine Trilogie, ja.
Dann würde ich definitiv die Tolkien-Box nehmen, also kurz gesagt Hobbit und Herr der Ringe.
Okay.
Das ganz eindeutig.
Ja.
Aber bei Büchern ist schwierig. Bei Büchern ist schwierig. Es gibt wenig Bücher, die ich, so wie halt die Tolkien-Sachen, öfter als einmal lese. Ich muss zugeben, ich habe Harry Potter bisher nur 1-2 Bücher gelesen. Vielleicht würde ich einfach noch Harry Potter dazu nehmen, die komplette 7er Reihe, weil ich noch nicht alles davon gelesen habe, muss ich zugeben.
Okay.
Und ja, eine Computerzeitschrift hat keinen Wiederlesewert. So sollte es schon ein Buch sein. Dann würde ich wahrscheinlich so das erste Fantasy-Buch, was ich damals so als Kind in die Finger gekriegt habe, unabhängig von Herr der Ringe, Brief für den König. Also eigentlich war es eher mittelalterlich als Fantasy, aber einen Brief für den König noch mitnehmen aus nostalgischem Grund.
Okay, weil man es quasi so mitnimmt. Aha.
Ja, genau. Kann man, hab ich als Kind das letzte Mal gelesen. Wird bestimmt wieder spannend sein. Oder ich denke mir, oh mein Gott, was hast du damals für einen Schrott gelesen? Kann auch sein.
Kann sein, ja, genau. Spieltechnisch, drei Spiele, die quasi mit müssen auf die einsame Insel. Also Melli hat ja auch Online-Titel ausgewählt. Mit, World of Warcraft. Also ist zwar unrealistisch.
World of Warcraft brauche ich nicht.
Naja.
Dann würde ich wahrscheinlich Master of Orion 2 nehmen.
Mhm.
Ja, wie gesagt, spiele ich seitdem es gibt bis heute noch immer wieder. Mm. ein paar Magic Decks vielleicht, wobei das macht alleine wenig Sinn, ne?
Ja gut, du kannst ja Arena quasi da mitnehmen. Oder Magic Online.
Dann würde ich Magic Online wählen. Das ist. Aber dann sind wir wieder nur digital. Ich wollte auch was Physisches nehmen, wenn ich so gerade drüber nachgedacht habe.
Mehr als 3 geht nicht.
Aber es ist schwierig, Spiele alleine zu spielen, die nicht digital sind.
Das ist verdammt schwierig, ja.
Dann gibt's wenige. Dann würde ich vielleicht Arkham Horror einpacken, weil man solo gegen das Spiel spielen kann.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Habe ich zumindest ein Brettspiel dabei.
Okay, und Musik?
Musik.
Drei. Also es muss jetzt, sagen wir mal, nicht 3 Musiktitel. Also ich denke mal, für gewisse Leute ist das nicht ausreichend. Du kannst auch sagen, 3 Künstler oder sowas. Und da kannst du dann von mir aus alles dann, was die haben, mitnehmen oder so.
Dann würde ich Blind Guardian nehmen. Iced Earth. Ist immer schwierig. Es schwankt immer, was man gerade so gut findet. Aber so Alltime-Klassiker. Boah. Ja, wahrscheinlich Metallica, da falle ich oft wieder in meine alte Metallica-Zeiten, das passt.
3? 1 fehlt noch, oder?
Naja, das waren 3. Blind Guardian, Iced Earth und
Metallica. Ah, Iced Earth habe ich nicht mitgekriegt. Da war ich jetzt geistig in keine Ahnung, in anderen Gefilden. Okay, dann bist du quasi versorgt. Wärst du dann zufrieden auf der einsamen Insel mit Musik, Spiel und Buch?
Wahrscheinlich würde ich den ganzen Tag am Strand sitzen, also ja.
Und nichts hören, nichts spielen, nichts. Also nur.
Ich würde wahrscheinlich meine Longdrinks am Strand vermissen, aber.
Die dir keiner bringt.
Eben.
Das ist sehr dumm.
Vielleicht kriege ich ja eine monatliche Kistenlieferung, die vom Flugzeug fällt, ich weiß es nicht.
Achso, das könnte ja sein. Durch Zufall, random.
Trinke ich Kokosnüsse und irgendwie kann man auch Wodka fermentieren oder so.
Und dann kommen so ein 3-köpfiger Apfel vorbei oder so.
Ja, wobei, das ist ja kein Fermentieren, das ist ja Destillieren oder so, aber.
Okay. Ja, gut. Ich glaube, oh Gott, so lang, oh mein Gott. Das war eine lange Runde, hm? Länger als üblich. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich fertig? Hast du noch irgendwelche Inputs für alle Retro-Junkies unserer Zeit? So nach dem Motto als Insider-Tipp, das muss mit oder sowas? Sollt ihr euch anschauen, egal was für ein Titel, Musik, Spiel, sonst irgendwas? Oder sagst du einfach, nimmt was kommt?
Wir sind schon am Ende. Ein Input, das ist schwierig. Also ich muss zugeben, machen das aktuell gerade viele, zock gerade recht viel Valheim. Und da muss ich zumindest zugeben, dass das Spiel es schafft, eine recht pixelige Grafik mal wieder. Also ein bisschen an Retro-Anlehnung mit sehr guten modernen Lichteffekten zu kombinieren und allgemein ein recht charmantes Spiel ist, kann man sich mal angucken.
Ist, glaube ich, Nummer 1 auf Steam momentan, kann es sein?
Aktuell ja, absolut, ja. Absolut gehypt. Also bin ich auch nur so reingestolpert, hätte ich jetzt ja noch nicht erwartet. Aber normalerweise auch so gar nicht das Spielprinzip, was ich spiele, so ein Open-World-Survival. Aber die haben das Ganze einfach von der Atmosphäre so gut umgesetzt. Und ansonsten kann ich jedem empfehlen, der Strategiespiele mag, auch langsam mal in die alten Titel reinzugucken. Guckt euch Master of Orion 2 zum Beispiel mal an, wenn ihr es noch nicht kennt. Ja, lohnt sich auch mal alte Titel anzumachen.
Okay, das heißt, wir versorgen uns dann in den entsprechenden Shownotes mit den entsprechenden Links.
Ja, zum Beispiel.
Die dann heute ziemlich viele werden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja gut, dann wünsche ich dir noch eine schöne Retro-Zeit.
Danke.
Und Dankeschön. Und wir hören uns dann bei nächster Folge mit einem Sondergast, der noch nicht verraten wird. Mehr zu nächstes Mal. Bis bald.
Tschüss.
Tschüssi. Game over.